Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Meiner Meinung nach gibt es heute zwei Supermächte in der Welt. Da sind die Vereinigten Staaten und da ist Moody's Bond Rating Service. Die Vereinigten Staaten können sie zerstören, indem sie Bomben abwerfen, und Moody's kann sie zerstören, indem es ihre Anleihen herabstuft. Und glauben Sie mir, manchmal ist es nicht klar, wer mächtiger ist. Das war ein Zitat des amerikanischen Journalisten Thomas Friedman aus dem Jahr 1996. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema. Heute soll es um die Ratingagenturen wie Moody's, Fitch oder S&P gehen. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die Einschätzungen dazu abgeben, wie verschuldungswürdig bestimmte Staaten oder Unternehmen sind.
Und das war der Wunsch einer Hörerin, die sagte, wir sollten doch mal über Ratingagenturen sprechen und deren Macht einschätzen. Und das wollen wir hier nun ein bisschen ausführlicher tun. Was machen diese Institutionen eigentlich, die so wichtig sind für den globalen Finanzkapitalismus? Was hat es zu bedeuten, wenn Anleihen von Staaten und Unternehmen mit bestimmten Ratings versehen werden? Das wollen wir alles heute uns mal so fragen, und wir wollen uns auch fragen, warum ist das eigentlich so ein amerikanisches Geschäft? Amerika ist sehr dominant, ja, was die Ratingagenturen angeht, die großen drei, die viele kennen, die du eben schon genannt hast, ja, diese Agenturen, die kontrollieren 95% des Marktes, und wir wollen sehen, wie das passiert ist Anfang des 20. Jahrhunderts und welche Konjunkturen dieses Geschäft durchlaufen hat. Werbung.
Unsere Freunde vom Surplus-Magazin haben jetzt auch einen eigenen Wirtschaftspodcast. Jede Woche spricht Lukas Scholle mit Adam Tooze in knapp 20 Minuten über das aktuelle Wirtschaftsgeschehen. Dabei geht es dann darum, warum etwa Lars Klingbeils Investitionsbooster ein Geschenk für die Reichsten ist oder welche ökonomischen Konsequenzen aus Trumps Kampf gegen die US-Elite-Unis folgt. Und ich habe jetzt gerade die Folge gehört zur deutschen Autoindustrie. Auch das ein sehr wichtiger Beitrag von Adam Tooze.
Ja. Und wir hören ja generell Adam Tooze immer gerne zu. Seine Perspektiven sind immer bereichernd. Das ist also ein Podcast, den wir wirklich wärmstens empfehlen können. Und den findet ihr auf dem YouTube- und Spotify-Kanal vom Surplus Magazin. Und die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung.
Eben haben wir den Journalisten Thomas Friedman zitiert, der sich nicht sicher war, ob das amerikanische Militär oder die Ratingagentur Moody's mächtiger ist. Diese Einschätzung klingt wie eine Provokation, ist bei näherem Hinsehen aber durchaus korrekt. Wenn Staaten und Unternehmen sich verschulden wollen, dann kommen sie an den großen Ratingagenturen heute nicht mehr vorbei. Wenn diese Agenturen sie jedoch für unseriös halten, und dann kann es dazu kommen, dass Staaten bankrott gehen, ja, und Millionen Menschen in die Krise gestürzt werden. Das ist dann schon ein kleiner Krieg oder ein großer Krieg. Und wenn die Ratingagenturen andererseits Risiken übersehen, wie etwa vor der Immobilienkrise von 2008, dann kann das die gesamte Weltwirtschaft aufwirbeln. Dementsprechend groß ist auch oft die Kritik an diesen Unternehmen. Während manche behaupten, die Ratingagenturen würden kaum systemstabilisierend wirken, sagen andere, die Agenturen würden die mächtigen Staaten dieser Welt privilegieren. Wir wollen dem mal ein bisschen nachgehen.
Ja, wir haben ja also diese Analogie zwischen dem amerikanischen Staat und den Ratingagenturen. Und das ergibt durchaus Sinn, denn es handelt sich um ein sehr amerikanisches Phänomen. Es ist tatsächlich so, dass im Jahr 1909 die erste Ratingagentur entsteht auf US-amerikanischem Boden, aber damit auch weltweit. Und dass dieses Business vor allem in den USA floriert, bis heute ist das der Fall, dass S&P, also Standard & Poor, Moody's und Fitch sage und schreibe 95% des Marktes für Anleihenbewertungen ausmachen.
Das Wort Anleihen wird jetzt noch häufiger vorkommen, deswegen sollten wir nochmal ganz kurz erklären, was Anleihen überhaupt sind. Es handelt sich dabei um Finanzinstrumente, mit denen sich Unternehmen und Staaten verschulden können. Also ein Unternehmen, das eine Anleihe emittiert, nimmt damit Schulden auf und verspricht, diese Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzuzahlen. Dazu kommen natürlich zu leistende Zinsen. Das klingt nun sehr ähnlich wie ein Kredit. Ist es von der Grundidee her auch? während aber ein konventioneller Kredit nur zwischen einer Bank und einer Privatperson oder zwischen einer Bank und einem Unternehmen abgeschlossen wird und im Regelfall nicht weiter gehandelt wird, werden Anleihen andauernd ge- und verkauft. Es gibt einen riesigen Markt für Unternehmens- und Staatsanleihen, an dem diese Bonds, wie es dann im Englischen heißt, permanent an Wert verlieren und gewinnen, je nachdem, für wie realistisch die Rückzahlung der anfangs aufgenommenen Schulden gehalten werden.
Ja, und diese Anleihen sind hochgradig relevant für die globalen Finanzmärkte. Ganz besonders US-amerikanische Anleihen fungieren als ein regelrechtes Schmiermittel des globalen Finanzkapitalismus. Nur, woher weiß man eigentlich als Bank oder als individueller Investor, wie sicher welche Anleihen sind? Um genau dieses Risiko einzuschätzen, wurden die Ratingagenturen entwickelt. Also da ist wirklich die ganz simple Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird dieses oder jene Unternehmen oder dieser oder jener Staat eines Tages zahlungsunfähig sein? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass quasi die Rückzahlung des ursprünglichen Kredites, dass die ausfällt oder dass die Zinszahlungen nicht rechtzeitig kommen? All das wird bewertet und dann gibt es da eben einfach so ein Schema, was dann quasi von AAA, also von bestmöglichem bis zu D reicht, und da gibt es dann ganz viele Buchstaben und Zeichenkombinationen, ja, AA plus, AA minus, alles Mögliche gibt es dort. So. Und die Frage, die wir uns jetzt ja vor allem erstmal stellen, ist so historisch: Warum passiert das gerade in den Vereinigten Staaten? Das ist nämlich nicht so, dass Anleihen eine amerikanische Erfindung wären. In den Niederlanden gab es im Jahr 1909, als die erste Ratingagentur das Licht der Welt erblickte, schon seit 300 Jahren einen Markt für Anleihen. In England seit 200 Jahren. Und in all diesen Jahrhunderten waren ja keine Ratingagenturen in Europa entstanden. Was ist denn dann so anders im frühen 20. Jahrhundert in den USA?
Ja, die europäischen Anleihenmärkte dieser Zeit waren vor allem von Staatsanleihen dominiert. In den USA dominierten hingegen private Anleihen. Alleine das ist natürlich ein großer Unterschied schon. Immerhin gibt es viel weniger Staaten als private Unternehmen. Und das lässt dann Ratingagenturen sinnvoll erscheinen. Vor allem aber entfernten sich die Anleiheemittenten im 19. Jahrhundert räumlich immer weiter von ihren Geldgebern. Was heißt das? Besonders wichtig für den Anleihemarkt in den USA waren seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Eisenbahnen, die sich immer weiter gen Westen verbreiteten. Diese Bahnunternehmen waren oftmals trotz staatlicher Unterstützung in privater Hand und immens kostspielig, kann man sich gut vorstellen. Wenn diese Unternehmen Schulden aufnehmen wollten, waren sie also darauf angewiesen, dass sie eine Menge Geld auftreiben und dass sie das bei Geldgebern im Osten des Landes taten. Also Schuldner und Gläubiger kannten sich oftmals nicht und das war durchaus eine Neuerung, ja.
Ja, also bis dahin war es so, dass wenn man einen Kredit aufnehmen wollte, wenn man Schulden aufnehmen wollte, tat man das im Regelfall dort, wo man ohnehin verankert ist. Und dann konnte natürlich...
So wie man heute vielleicht zur Hausbank geht, also muss man auch ja. nicht, kann das auch in der Onlinebank machen, aber wenn man jetzt einen Kredit aufnimmt, um eine Wohnung zu kaufen, ja, und dann wird auch die Bank sagen, haben Sie mal Fotos, wir würden uns das gerne mal ansehen oder so, ja, das ist dann häufig ja auch der Fall, also die wollen ja auch schon da nochmal prüfen, aber wir sehen ja hier enorme Distanzen und natürlich auch eine Zeit, die lange nicht so mobil war.
Genau, wo die Überprüfung gar nicht so einfach ist. Also wenn jetzt Wolfgang M. Schmidt im 19. Jahrhundert auf eine Bank im Osten der Vereinigten Staaten kommt für seinen Hausbau, dann kann der zum Beispiel sagen, dieser oder jener Herr ist mein Arbeitgeber, und dann informiert sich die Bank vielleicht bei dem Arbeitgeber, ist denn da wirklich ein Arbeitsvertrag, wie viel bekommt der denn da und so weiter und so fort. Und dann kann diese Bank selbst noch prüfen, ja, wie realistisch ist denn diese Rückzahlung. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo sich die Emittenten dieser Anleihen, ja, wir sprechen ja jetzt nicht von normalen Krediten, sondern wirklich von Unternehmensanleihen, die gehandelt werden, wo sich diese Emittenten immer weiter räumlich entfernen, immer weiter breiten sich diese Bahnnetze nach Westen aus. Und der Finanzhistoriker Richard Siller, der hat dazu einen Text geschrieben mit dem Titel A Historical Primer on the Business of Credit Rating. Und da schreibt er: Die Lösung für das Problem der Finanzierung der amerikanischen Eisenbahnen war die Entwicklung eines riesigen nationalen und internationalen Marktes für Anleihen amerikanischer Eisenbahnunternehmen. der Markt für Unternehmensanleihen, der in den ersten Jahrzehnten im Wesentlichen ein Markt für Eisenbahnanleihen war, kann mit Fug und Recht als eine amerikanische Finanzinnovation betrachtet werden, die sich später auf den Rest der Welt ausbreitete. Als John Moody begann, Anleihen zu bewerten, war der Markt für Unternehmensanleihen in den USA um ein Vielfaches größer als in jedem anderen Land.
Und weiter schreibt Issila, es war kein historischer Zufall, dass Moody, der Begründer der Anleihe-Rating-Agentur, ein Amerikaner war und dass seine ersten Ratings ausschließlich für die Anleihen der amerikanischen Eisenbahnen bestimmt waren. Man schrieb das Jahr 1909, also relativ spät. Wenn man bedenkt, dass der Markt für Eisenbahnanleihen bis in die 1850er Jahre zurückreicht, wenn nicht sogar noch früher. Also wir fassen das nochmal zusammen. Spätestens ab dem Jahr 1850 geben Eisenbahnunternehmen in den USA große Anleihen heraus. Rund 60 Jahre später, 1909, entsteht dann die erste Ratingagentur, Moody's, die sich zu dieser Zeit auf Eisenbahnanleihen konzentriert. Die allermeisten werden sicherlich schon von Moody's gehört haben. Diese Agentur beherrscht bis heute, also 116 Jahre nach der Gründung, sage und schreibe 40% des gesamten Marktes.
Und diese zwei Entwicklungen des US-amerikanischen Kapitalismus, also der Ausbau des Eisenbahnnetzes im Westen einerseits und die Gründung von Ratingagenturen andererseits, die hängen eng miteinander zusammen. Aber natürlich kamen die Agenturen nicht aus dem Nichts. Also da hat nicht dann nach fast 60 Jahren einer gesagt, guck mal, hier habe ich doch eine tolle Idee, sondern da gab es natürlich vorher schon ähnliche Institutionen, die so einige dieser Funktionen erfüllten. Silla gibt dort drei Beispiele. Erstens die sogenannten Credit Reporting Agencies. Da hatten wir es mit Unternehmern zu tun, die gründeten solche Agencies, und zwar waren das oftmals selbst Händler, die über lange Zeit gekauft, verkauft haben, die viele Kundenkontakte hatten und die also im Laufe des 19. Jahrhunderts ganz viele Daten bereits gesammelt hatten. Nicht unbedingt von Anfang an, um die mal zu verkaufen, aber dann kamen die irgendwann im Laufe der Zeit auf die Idee, ach, das wäre doch eigentlich eine sinnvolle Sache. Da war zum Beispiel der Seidenhändler Louis Tappan, der im Laufe seines Berufslebens unzählige Informationen gesammelt hatte über andere Unternehmen und sich dann 1841 entschied, diese Einschätzungen zu verkaufen. Und er gründete dann die sogenannte Mercantile Agency. Und das war letztlich ein Netzwerk aus Agenten, die Informationen sammelten und verkauften. Und bereits nach kurzer Zeit hatten Zehntausende Unternehmen und Menschen diese Informationen abonniert. Sie gaben also Geld für diese Berichte aus. Und im Jahr 1900 wurde knapp 1 Million Unternehmen in diesen Berichten gelistet.
Das war der erste Punkt. Zweitens gründete sich im eben genannten Zeitraum eine Finanzpresse. Da war etwa Henry Varnum Poor, der eine Zeitung herausgab, in der er die Kreditwürdigkeit von Eisenbahnunternehmen bewertete. Poor war einer der Vorgänger von Standard & Poor's, die auch zu den Big Three gehört. Und drittens gab es die Investmentbanker. Diese erfüllten eine spezielle Funktion. Sie dienten als Scharnier zwischen den Geldgebern und den Unternehmen. Oftmals hatten diese Investmentbanker privilegierten Zugang zu den großen Unternehmen und saßen selbst in deren Aufsichtsräten. Auf den wachsenden Finanzmärkten wurde das Bedürfnis nach gleicher Transparenz für alle immer größer, damit nicht nur einige Insider Unternehmen bewerten können. Daher kam das Bedürfnis nach unabhängigen Ratings auf.
Ab 1909 fingen Ratingagenturen an, die Anleihen privater Unternehmen, aber auch von Staaten zu bewerten. Und dieses Geschäftsmodell entstand in den USA, einerseits, weil dort die Anleihenmärkte blühten. Also bis in die 60er Jahre hinein dominierten die USA die globalen Anleihenmärkte völlig. Andererseits gab es in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts große Ersparnisse, also es gab immer größere Schichten der Bevölkerung, die am Wohlstandswachstum partizipieren konnten und die suchten dann natürlich auch nach Anlagemöglichkeiten. Das heißt, hier haben die Ratingagenturen letztlich vermittelt, auch wenn ihr eigenes Geschäft sehr großen Konjunkturen unterworfen war. Also das ist jetzt nicht so eine lineare Fortschrittsgeschichte, dass man sagt, die wurden im Laufe der Zeit immer mächtiger, einflussreicher etc., sondern das hat wirklich seine Schwankungen gehabt.
Ja, das ist interessant, wenn man heute so darüber spricht, dann sagt man, man die Macht der Ratingagenturen. Und dann sieht man plötzlich, wie sich das so entwickelt und welche verschiedenen Faktoren dann plötzlich eine Rolle spielen und wie sie auch quasi verlangt werden für eine wachsende Ökonomie, für eine immer stärker finanzialisierte Ökonomie und wie sich dann so ein Gebilde plötzlich tatsächlich, ja, quasi evolutionär, möchte man fast behaupten, herausbildet. Und natürlich sind das ganz viele Einzelentscheidungen, die dann dazu führen und natürlich auch politische Entscheidungen. Zwischen 1909 und den 1940er Jahren florierte das Geschäft. Die USA wurden zur größten Finanzmacht der Welt. Und wer sich Informationen holen wollte über einen Schuldner, der konnte das bei einer der großen Agenturen tun. Und oftmals lagen diese dann auch richtig. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, jedoch, da gab es für die Ratingagenturen immer weniger zu tun. Das lag daran, dass zwischen den 1940er und 1970er Jahren die Freiheit des Kapitals stark eingeschränkt war. Zwischen den Währungen gab es kaum flexible Wechselkurse und auch gab es kaum Mobilität fürs Kapital wegen Kapitalverkehrskontrollen. Die zweite Wachstumsphase der Ratingagenturen fällt daher mit dem Ende von Bretton Woods zusammen, also mit dem Ende der Nachkriegsordnung.
Und je freier der globale Finanzmarkt ist, können wir, glaube ich, daraus ganz gut ablesen, desto höher ist die Notwendigkeit von Ratingagenturen, die verlässliche Informationen über Unternehmen oder Staaten bereitstellen. Es ist ja völlig klar, wenn das Kapital sehr stark eingeschränkt ist, wenn die Investitionsmöglichkeiten im In- oder Ausland einigen Kontrollen unterliegen, dann kann natürlich auch so eine Ratingagentur nicht florieren. Aber je mehr Marktteilnehmer es gibt, je größer der globale Markt wird, desto unübersichtlicher wird es. Und dann ist es natürlich auch klar, dass immer mehr Menschen oder auch Banken, Institute sagen, oh, wir hätten da gerne irgendwie jemanden, der uns das mal bewertet, der uns die Risiken einschätzt. Stellt sich nur die Frage, sind die Agenturen wirklich so gut darin, die Risiken von Staaten oder Unternehmen korrekt einzuschätzen? Naja, tatsächlich gab es im Laufe der Jahrzehnte viele große Betrugsfälle und Skandale, die die Zuverlässigkeit der großen Agenturen in ein schlechtes Licht rückten.
Kommen wir auf eine Praxis zu sprechen, die vor allem für Unmut sorgt. Während in der Vergangenheit die Gläubiger Informationen einholen wollten und deshalb Ratingagenturen beauftragten, ist es heute genau andersherum. Machen wir das mal am Beispiel fest. Sagen wir, ich möchte eine Anleihe herausgeben und Ole, du hast ein Interesse daran, sie zu kaufen. Als die Ratingagenturen noch jung waren, da funktionierte der Markt wie folgt. Wenn Ole an meiner Anleihe interessiert war, ging er zu einer Agentur und diese prüfte dann mein Unternehmen, sah sich meine Geschäftskontakte an und meine Bücher und bewertete dann meine Kreditwürdigkeit. Das heißt, ich erhielt ein bestimmtes Rating, das aus Buchstabenkombinationen besteht. Du hast es schon genannt, AAA gibt's oder AA- oder es gibt den Buchstaben D, dann ist es wirklich ganz schlecht dran, ja.
Also dann es ist gibt man zahlungsunfähig,
ganz, ja. Ja, das, also man, es gibt da ganz verschiedene Stufen. Und damit wird die Kreditwürdigkeit angegeben und das markiert dann, ob das für Ole sinnvoll ist, da mit mir zusammenzuarbeiten.
Ja, und heute ist es umgekehrt. Wenn Wolfgang eine Anleihe herausgeben will, dann bezahlt er selbst die Agentur dafür, das zu bewerten. Und das bringt natürlich Probleme mit sich. Richard Ziller schreibt, von 1909 bis in die 1970er Jahre stammten die Einnahmen aus dem Verkauf von Agenturberichten an Abonnenten, Investoren und andere Nutzer der von den Agenturen bereitgestellten Informationen zahlten im Wesentlichen dafür. Ab den 70er Jahren verlagerten die Agenturen ihre Haupteinnahmequelle von den Anlegern und Nutzern auf die Emittenten von Wertpapieren. Heute stammen fast alle Einnahmen der führenden Agenturen aus Gebühren, die den Emittenten berechnet werden. Dies wirft die Frage auf, was diejenigen, die für die Ratings der Agenturen bezahlen, im Gegenzug erhalten. Ja, und wenn Wolfgang zum Beispiel jetzt die Ratingagentur bezahlt, ihn zu bewerten, würde man ja intuitiv davon ausgehen, dass diese Agentur ein großes Interesse daran hat, ihn gut zu bewerten, denn sonst könnte er ja zu einer anderen Agentur gehen. Das ist also wirklich jetzt so ein umstrittenes Ding unter den Ökonomen. Die einen sagen, das ist ein großes Problem. Die anderen sagen, naja, so groß ist die Auswahl ja eh nicht. Es gibt vor allem diese großen drei, die als seriös gelten. Also man hat da jetzt nicht 500 Klitschen und irgendeinen findet man schon, der einem da so ein AAA-Rating gibt, sondern so hoch ist die Auswahl gar nicht, sagen die dann. Aber das ist schon so historisch ein Problem gewesen. Also in der Finanzkrise 2008 zum Beispiel war es ja so, da haben ja all diese Finanzprodukte, die sich im Nachhinein als Schrott herausgestellt haben, die haben ja alle sehr, sehr gute Ratings bekommen. Die wurden dann teilweise so gut bewertet wie US-amerikanische Staatsanleihen, obwohl die sich im Nachhinein als totales Kartenhaus dargestellt haben.
Ja, oder es gibt natürlich auch geopolitische Einflüsse, die dafür sorgen, dass dann Länder abgestuft werden, wo das gar nicht so sein müsste. Und die stellt man dann besser dar, als sie eigentlich sind, oder schlechter dar, als sie sind. Es ist jetzt natürlich unwahrscheinlich, dass die Ratingagenturen systematisch Anleihen über den grünen Klee loben, die eigentlich Schrott sind. Denn wenn sie das jetzt auf Dauer täten, würde man sie ja irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Dennoch ist dieses Anreizschema mehr als problematisch, insbesondere da die Agenturen selbst kaum rechtlich belangbar sind. Auch interessant, ja. Im Fall von offensichtlichem Betrug kann auch der Staat Ratingagenturen Strafen auferlegen, aber grundsätzlich sind die Agenturen in den USA stark geschützt. Im Fall von Falschbewertungen müssen sie nicht haften, da es sich lediglich um eine Meinung der Agentur handelt. Hier profitieren diese Unternehmen vom ersten Zusatzartikel zur US-Verfassung. Und das ist schon interessant, dass man etwas so Gewichtiges machen kann. Also das ist ja wirklich ein performativer Akt. Das ist ja nicht einfach, wir sagen jetzt irgendwas, wir sagen jetzt Unternehmen XY aus dem Silicon Valley ist Schrott. Dann ist das hier eine Meinung und irgendwo spielt das auch in der Debatte vielleicht diese Stimme mit rein. Aber wenn die sagen, Griechenland steht kurz vor der Pleite oder die deutsche Autoindustrie ist hinüber, dann hat das ja einen direkten Effekt. Dann ziehen Leute ihr Geld ab, sagen, da kann man nicht mehr investieren. Und das, stellt sich als Meinung einfach so darzustellen, ist ja schon sehr interessant, ne?
Ja, wir werden gleich sehen, dass das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass diese Ratingagenturen nicht nur oftmals in Amerika sind, die großen und erfolgreichen, sondern dass sie auch amerikanischen Interessen nützen. Also dass dann die Meinung, die da so frei geäußert werden darf, oftmals auch ganz nützlich ist für die Amerikaner. Von daher blicken wir doch mal genau auf diese Frage. Also wie unabhängig sind diese Agenturen wirklich? Wir haben ja eben gesagt, es gibt diesen Anreiz für die Agenturen, Unternehmen besser zu bewerten, als sie de facto sind, weil sie ja von denen bezahlt werden. Und da ist es dann auch tatsächlich so, das ist auch sehr interessant, das ist nicht einfach so, dass man sagt, ja, die Unternehmen bezahlen und dann bekommen die am Ende ein Rating ausgespuckt, sondern die können sich dann schon quasi so, ich sag mal, beschweren und dann werden die auch oft geändert. Also es ist sehr, sehr, sehr intransparent. Mhm. Da kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass da immer wieder mal was nicht ganz koscher abläuft, aber auch auf die Staaten trifft das durchaus zu.
Im Zuge der letzten großen Finanzkrise erhielten die Agenturen besondere Aufmerksamkeit. In der Zeit war 2014 zu lesen, dass die Ratingagenturen, Zitat, besondere Rücksicht auf ihr Heimatland nehmen, könnten daran liegen, dass die Ratingagenturen zwar private Unternehmen sind, an einer entscheidenden Stelle aber vom Staat abhängen. In den meisten Ländern brauchen Ratingagenturen eine staatliche Zulassung. Wer die verliert, muss große Teile seines Geschäfts aufgeben. Im vergangenen Jahr traf es in den USA die kleine Agentur Egan Jones. Die US-Börsenaufsicht SEC verbot ihr 18 Monate lang Staatsanleihen zu bewerten, angeblich weil die Agentur Fehler in einem Zulassungsantrag gemacht hatte. Die Agentur und einige Journalisten vermuteten aber einen anderen Grund. Im Juli 2011 hatte Egan Jones als erste US-Ratingagentur die Staatsanleihen der amerikanischen Regierung herabgestuft. Tja, da sehen wir doch ganz deutlich, dass es da offenbar noch andere Interessen gibt, die da mit hineinspielen. Die Vereinigten Staaten sind also gar nicht so daran interessiert, dass die Agenturen ganz frei zu ihren Einschätzungen kommen und diese dann veröffentlichen. Andersrum wird eher ein Schuh draus. Die Agenturen sollen beglaubigen, dass sich Geschäfte in den USA lohnen und dass amerikanische Staatsanleihen sicher sind.
Ja, also mittlerweile hat es da im Laufe der letzten 10 Jahre schon Abstufungen gegeben. Also auch Moody's bewertet mittlerweile, das ist jetzt quasi so die neue Neuigkeit, dass Moody's jetzt auch sagt, es ist nur noch die zweitbeste Stufe, die amerikanische Staatsanleihen genießen. Ja, also die sehen jetzt schon ein bisschen den Niedergang dieses Imperiums und raten das dann anders. Aber wir sprechen hier immer noch von der zweitbesten von, keine Ahnung, 15 oder so Stufen. Die Skandale von Ratingagenturen jetzt alle aufzuzählen, das würde zu weit führen. Wir wollen uns stattdessen auf was ganz anderes konzentrieren. Es stellt sich die Frage, wozu braucht es jetzt diese Agenturen wirklich in der Praxis? Denn es gibt so einige Studien, die darauf hindeuten, dass diese Rating Agencies die Effizienz und die Sicherheit der Finanzmärkte nicht wesentlich beeinflussen oder verbessern. Und wir haben ja eben auch gesagt, so eine totale Freiheit der Agenturen ist da auch nicht da. Denken wir vielleicht mal anders drüber nach. Wir haben ja bis jetzt drei Firmen, die fast den kompletten Markt dominieren. Wir haben ein Oligopol von ganz, ganz wenigen Unternehmen, die noch dazu vom amerikanischen Staat stark unterstützt worden sind. Die Amerikaner haben nämlich immer wieder die Sicherheit der amerikanischen Finanzplätze von den Bewertungen dieser Ratingagenturen abhängig gemacht. Zum Beispiel im Jahr 1975. Da hat die amerikanische Börsenaufsicht beschlossen, dass nur diejenigen Unternehmen für den Kapitalmarkt zugelassen werden dürfen, die bei einer der drei großen Agenturen ein Rating bekommen haben. Und auch danach hat die US-Regierung immer wieder dafür gesorgt, dass Banken und Versicherungen nur die Anleihen bestimmter Qualität halten dürfen. Und dann heißt es immer, ja, so soll das Bankensystem sicherer gemacht werden.
Hier haben wir es also mit Einschränkungen der Handelsfreiheit zugunsten der Finanzstabilität zu tun. Der US-amerikanische Staat und mittlerweile auch viele europäische Staaten schreibt seinen Banken und Versicherungen vor, welche Wertpapiere überhaupt gehalten werden dürfen, um regulatorischen Anforderungen zu genügen. Das ergibt Sinn, denn wenn eine Bank zu viele riskante Wertpapiere hält, ist sie ja selbst gefährdet. Und so verflochten wie der globale Finanzmarkt ist, kann der Ausfall einer Bank gigantische Gefahren produzieren. Aber hier tut sich ja dennoch ein großes Problem auf, ein grundlegendes. Niemand kann wirklich mit Sicherheit sagen, welche Anleihen sicher sind und welche nicht. Der Kapitalismus ist immer spekulativ. Ob ein Unternehmen, das eine Anleihe aufnimmt, am Ende wirklich profitabel bleibt und seine Schulden zurückzahlt, das ist ja niemals sicher. Dementsprechend sind die Ratings von Agenturen auch immer mit Unsicherheit behaftet.
Genau, also die Frage ist ja, macht das eigentlich wirklich die Finanzplätze so viel sicherer? Denn oftmals weichen ja die Ratings gar nicht so stark von den Einschätzungen des Marktes ab. Also man kann sich ja wirklich die Frage stellen, warum braucht es die dann jetzt eigentlich? Könnte man, wenn man sagt, man will freie Marktwirtschaft, und das sagen die Amerikaner ja immer, könnte man da nicht einfach sagen, es gibt nicht die Anforderungen, dass Banken nur die Schuldtitel halten von bestimmten sicher bewerteten Emittenten? Das könnte man ja auch machen. Man könnte einfach sagen, jede Bank ist für sich selbst verantwortlich und dann ist gut. Letztlich nehmen die sich dann in Einschätzungen oft gar nicht so viel. So, das ist etwas, was man ja auch sagen könnte. Und dann fragt man sich schon, geht es hier wirklich darum, große Finanzkrisen zu verhindern, wenn die Rating Agencies gar nicht so andere Schlussfolgerungen ziehen? Ich glaube, man muss da vielleicht anders drüber nachdenken. Also, diese Bewertungsarbeit, die traut sich der Staat ja selbst nicht zu. Das wäre für viele Liberale auch eine Anmaßung von Wissen. Und stattdessen soll dann der Markt ein Wissen bereitstellen, das sich ja eigentlich, wenn man jetzt ein Marktfanatiker wäre, auch die Banken selbst beschaffen könnten. Also klar, man könnte die Ratingagenturen weiterhin erlauben, aber man muss sie ja nicht verpflichtend machen. Warum passiert das dann? Warum hat man so ein widersprüchliches Anreizsystem? Warum hat man dieses Oligopol der Big Three? All das ist doch überhaupt keine Garantie dafür, dass zum Beispiel Risiken gemieden werden. Immerhin leben wir in einer Welt, in der die größte Rendite möglich gemacht werden soll. Und vor der Finanzkrise konnten wir gut sehen, da wurden die absurdesten Finanzpakete von diesen Agencies bewilligt und beglaubigt.
Ist das Ratingmodell also wirklich für die Anleger gedacht oder handelt es sich nicht vielmehr um eine performative Sicherheit? Die großen Agenturen bewerten die Staaten und Unternehmen dieser Welt und stellen ihnen Ratings aus. Gerade durch diese Praxis scheinen diese Emittenten dann beglaubigt zu sein. Das könnte in der Tat Panik und voreilige Panikverkäufe an den Märkten verhindern, wenn es beispielsweise zu Krisenerscheinungen kommt. Wenn man sich dabei aber ansieht, wie dominant die USA sind, wird man den Eindruck nicht los, dass es nicht bloß um die Finanzstabilität an sich geht, sondern dass vor allem das amerikanische Kapital und der amerikanische Staat durch die großen Agenturen beglaubigt werden sollen. Das globale Finanzkapital wird dazu verpflichtet, besonders hochwertige Anleihen als Sicherheiten zu halten. Und das sind praktischerweise die aus Amerika. Und wenn sich diese Einschätzung einmal nicht als korrekt herausstellen, dann sind es die USA, die aufgrund ihres Dollarmonopols die entstehenden Finanzkrisen lösen und genau damit belegen, dass auch in Zukunft die USA ein sicherer Hafen sind. Die guten Ratings der Agenturen werden damit zu self-fulfilling prophecies.
Und das ist dann auch der Grund, warum es im Rest der Welt immer wieder Bestrebungen gibt, mehr eigene Ratingagenturen zu gründen, um die eigenen Finanzmärkte in der Weise zu stärken, wie es die USA getan haben, und um das Monopol der USA auf die sichersten Anleihen der Welt anzugreifen. Das ist der Grund, warum in Europa schon lange über eine öffentliche Ratingagentur nachgedacht wird. Auch in China gibt es bereits eigene Agenturen. Und Christine Lagarde, die erklärte kürzlich in einem Text für die Financial Times, dass es nun an der Zeit für Europa sei, selbst souveräner zu werden, gerade in den Finanzfragen. Und da schrieb sie dann, man wolle mehr hochwertige europäische Schuldtitel produzieren, weil im Verhältnis zum BIP der amerikanische Staat viel mehr Anleihen, die gut bewertet sind, von Ratingagenturen herausgibt, als es die europäischen Staaten tun. Und da hat sie quasi schon klargestellt, wir brauchen auch diese gut bewerteten eigenen Schuldtitel, um in Zukunft mehr Kapital nach Europa zu ziehen, um mächtiger und stärker zu werden. Also ich würde tatsächlich sagen, da haben die Ratingagenturen gewissermaßen so eine imperiale Funktion. Also eigentlich braucht man sie gar nicht so sehr, um die Finanzmärkte stabil zu machen, aber die Amerikaner schreiben sie vor, weil auf diese Art und Weise in der Vergangenheit die US-Anleihen, Staatsanleihen, aber auch Unternehmensanleihen in aller Welt gefragt waren. Und das könnte jetzt sein, dass es in Zukunft auch stärker in Europa passiert, denn man will sich durchsetzen gegen die USA in der neuen multipolaren Welt- und Wirtschaftsordnung.
Werden diese Prozesse genau im Blick behalten. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich bei der IG Metall zu Gast war und habe dort mit Hans-Jürgen Urban diskutiert über den Kapitalismus in Deutschland global, über gewerkschaftliche Arbeit. Das YouTube-Video zu unserem Auftritt ist veröffentlicht. Der Link steht in der Beschreibung. Am 10.7. bin ich in Köln zu Gast und spreche über die Kriegstüchtigkeit. Am 11.7. bin ich in Ludwigshafen. Da geht es um die kleinen Holzdiebe und natürlich auch um den Kapitalismus. Und oder du bist am 12.7. in
Salzgitter. Ja, und ich spreche da auch nochmal über Kriegstüchtigkeit, Frieden, über all diese großen Themen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da freue ich mich sehr drauf.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!